Ja, liebe Frau Wittmann-Stasch, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Der alte Landessuperintendent Karl Manns gepflegt hat immer zu sagen, ist dann auch schön, wenn man auch genauso freundlich, wie man verabschiedet wird, wie man begrüßt wird. Das wollen wir mal sehen. Was Sie von mir verlangt haben heute Morgen, ist ja so etwas wie eine elaborierte Redundanz. Sie haben mir schon alles gesagt und Sie wissen auch alles. Und das wollen Sie jetzt nochmal hören. Also, I'll do my very best, das Ihnen nochmal zu sagen, was Sie sowieso schon wissen. Mehr kann ich ja nicht tun. Eigentlich wissen Sie es ja wirklich besser, da ich im Elfenbeinturm und Sie im brausenden Leben sich befinden. Frau Wittmann-Stasch hat so einen wunderschönen Titel formuliert. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mein erster Punkt: zwischen Nichtsein und Identitätsdiffusion, von der organisierten Schwierigkeit eines Berufsbildes, zwischen Nichtsein und Identitätsdiffusion, von der organisierten Schwierigkeit eines Berufsbildes. Der von Ihnen ausgeübte Beruf als Diakonin oder Pastor an der Schule bewegt sich der Themenstellung nach in dauerndem Zwiespalt. So steht es in der Einladung zu dieser Konferenz, so haben Sie es eben noch einmal gesagt. Und mein Thema hat die wichtigste Ressource beruflichen Handelns im Blick: das vorhandene und immer wieder durch Reflexion einzuholende Selbstkonzept. Das ist die wichtigste Ressource, die man im beruflichen Handeln überhaupt hat, das Bild von sich selbst. Die provozierende Formulierung legt nahe, dass man leicht überhaupt keine Identität haben könnte. Anders würde ja das Wenn ja keinen Sinn machen. Das Wenn impliziert, es könnte auch ein Nein geben. Und es wird zugleich unterstellt, wenn das eigene Berufsbild, wenn man es denn haben sollte, wie der Rheinländer sagt, dass es dann mindestens zweifach, wahrscheinlich aber sogar plural ist. Wobei man nicht genau weiß, wie viele Identitäten man zu jonglieren hat. So gibt es die Themenformulierung vor. Und ich glaube zu Recht, eine Pfarrerin, ein Diakon im Schulsystem ist offensichtlich eine riesige Projektionswand, auf der reale und fantasierte Bilder performieren, einander überlagern und die Wirklichkeit schillernd machen. In einer alten Typologie aus meinen letzten Jahren hier im RPI 1995 hat Thomas Klee einmal in der Arbeitshilfe Seelsorge an der Berufsschule 5 Typen unterschieden. Da können Sie sich jetzt ja mal schnell einsortieren. Erstens den sozial Engagierten, zweitens den therapeutisch Orientierten, drittens den Religionswissenschaftler, viertens den Zeugen der christlichen Botschaft und fünftens den Clown, der quer zum System steht und die Möglichkeiten an den Rändern auslotet. Diese Typologie bezog sich vor allen Dingen auf das Verhalten im Unterricht, während das Thema heute Morgen ja das gesamte Sein und Handeln an der Schule in den Blick nehmen soll. Wenn man einmal ganz theorielos nachdenkt, was man eigentlich so macht und ist, dann kommt man auf Dinge, die unabweisbar sind. Und ich stelle einleitend, bevor ich das vertiefe, mal ein paar Dinge zusammen. Als Pfarrerin, als Diakon an der Berufsschule ist man zunächst Vermittler von religiösem Wissen, Kompetenzen im Umgang mit Religion. Darüber hinaus, das haben Sie einleitend schon gesagt, ist man aber auch Repräsentant des Religiösen. Wenn es irgendwo einen Heiligenschein gibt, dann bei dem. Wo ist er denn bei dir? Also, man ist ein religiöser Mensch, dass es sowas noch gibt. Offensichtlich haben wir da einen. Als Unterrichtender nach neuerem didaktischem Verständnis, wie es seminarmäßig korrekt ist in der zweiten Ausbildungsphase, ist man vor allem ein Lernbegleiter. der eigenständige Annäherung an die Sachverhalte fördern soll. Daneben ist man gleichzeitig aber, auch das haben Sie gesagt, Seelsorger. Und wie kann man Seelsorger sein? Das ist vielleicht das Schwierigste und Wichtigste. Man ist nicht zuletzt exemplarischer Erwachsener in einer Gesellschaft, in der das Erwachsensein zunehmend verdunstet, zugunsten von ewiger Jugend. Die Spätadoleszenz geht ja so von 35 bis 70 und dann kommt eigentlich das Coming Out. Ja. Ich habe noch 10 Jahre bis dahin. Also von daher. Letztlich, so sehr man sich auch dagegen wehren mag, ist man als Pfarrerin an der Berufsschule damit auch ein Vorbild. Ach, die gibt es ja nicht mehr in der Gesellschaft und keiner will es sein. Darum gibt es auch keine mehr. Wenn man den Begriff Vorbild nicht im autoritären und präskriptiven Sinne versteht, sondern im Sinne eines Modells, an dem man sich positiv oder negativ orientieren kann, wird dies nicht strittig sein. Sie sind Vorbild, wie man erwachsen sein kann. Die Ausweitung des Konzepts der Schulseelsorge hat inzwischen dazu geführt, dass sich die beschriebene Vielfalt in der Tat auf ein elementares Spannungsfeld zurückführen lässt. Das haben Sie auch schon gesagt, als Diakon und Pfarrer ist man immer zugleich Seelsorger und Didaktiker. In der Einladung haben Sie das schön formuliert, bin ich eher Seelsorgerin oder in erster Linie Kollegin und werde ich von Schülerinnen und Schülern eher als Beraterin und Seelsorger oder eher als Benotende wahrgenommen. In dieser Frage wird ein deutlicher Gegensatz aufgemacht. Auf der einen Seite der Lehrer, der für Benotung Qualifikationen, schultheoretisch gesagt für Selektion und Allokation zuständig ist. Auf der anderen Seite die Aufgabe der Seelsorge, die den Menschen unabhängig von seinen Leistungen und Fähigkeiten in den Blick nimmt und die ihn nicht betrachtet im Hinblick auf die Aufgaben, die er einmal in der Gesellschaft erfüllen soll, das nicht, sondern im Hinblick auf die gegenwärtigen Gefühle, die gegenwärtigen Sorgen und Nöte und die zukünftigen Aufgaben deutlich in den Hintergrund treten lässt. Die Didaktik ist zukunfts- und qualifikationsorientiert, die Seelsorge ist gegenwärts- und personenorientiert. Im Folgenden will ich nun aber die These entfalten, dass diese Gegenüberstellung nur sehr begrenzt richtig ist. Bei der Dialektik von Seelsorge und Didaktik handelt es sich meines Erachtens nur um einen relativen Gegensatz. Beide Aspekte sind sehr viel näher aufeinander bezogen, als dies zunächst erscheint. Wenn ich das entfaltet habe, möchte ich den Zusammenhang noch in einem konkreten Problem aufzeigen, mit dem wir in der Schule, insbesondere in der Berufsschule, zu tun haben. Ich meine die unaufhaltbare Tendenz der Gegenwart, den Menschen als einen zu optimierenden Denken. Diese Verirrung und Operationalisierung des Menschseins ist eine Herausforderung für die Didaktik und für die Seelsorge zugleich. Am Schluss werde ich davon ausgehend eine aktuelle Aufgabenbeschreibung des Berufsschulpfarrers oder der Schulpfarrerin entwickeln, die ihr Zentrum in der Repräsentanz von Religion im durchaus weiten Sinne und in der Anwaltschaft für den Menschen als ein geistiges Wesen hat. Nach dieser Einleitung nun also zunächst zweitens Unterricht und Seelsorge, ein relativer Gegensatz, Unterricht und Seelsorge, ein relativer Gegensatz. Zunächst ist es selbstverständlich richtig, dass Seelsorge und Didaktik unterschiedlichen Logiken folgen. Um das Ganze weniger kirchlich und mehr schultheoretisch klingen zu lassen, könnte man ebenso sprechen vom Unterschied zwischen Unterricht und Beratung. 2.1 Unterricht. Unterricht und ihre Theorie, die Didaktik, umschreibe ich am liebsten ganz einfach als die geplante und organisierte Begegnung mit dem Fremden. Die Konfrontation mit fremden Gegenständen soll die Schülerinnen weder überfordern noch unterfordern, sondern ihnen als Impuls zur Auseinandersetzung dienen. Sie sollen arbeiten mit fremden Gegenständen und dabei Kompetenzen im Umgang mit der Wirklichkeit erwerben. Kompetenzen im Umgang mit Erwartetem und Unerwartetem, mit Neuem und Schwierigem. Dies ist in der Berufswelt immer wieder gefordert und muss von daher das grundlegende Ziel allen Unterrichtens sein. Im Unterricht ist es so, dass die Schwierigkeiten auf Probe begegnen und im geschützten Raum. Das unterscheidet den Unterricht von der Wirklichkeit des Berufes. Aufgrund des Probehandelns können darum die Gegenstände durchaus schwieriger sein als in der Wirklichkeit. So verfährt jede Ausbildung. Jeder weiß, dass man immer mehr lernt, mehr lernen muss, als man später in der Praxis braucht. Denn nur das Training im Umgang mit dem Schwierigen macht kompetent für die etwas leichteren Gegenstände unter realen, ungeschützten und damit schwierigeren Bedingungen. Das gilt etwa für das kaufmännische Rechnen, für den Gebrauch der Rechtschreibung und Ausdruck, das Sprechen über ethische Dilemmata im Geschäftsleben oder für das angemessene Verhalten gegenüber Andersgläubigen. In der Wirklichkeit kommt der Stress dazu. Da kann man nicht mehr lange nachdenken. Da muss man schon die Dinge parat haben. Und darum müssen sie im Unterricht schwieriger sein als in der Wirklichkeit. Jugendlichen ist darum nicht damit geholfen, wenn man es ihnen angenehm und bequem macht. Wo Unterricht draufsteht, muss auch Unterricht drin sein. Schülerinnen und Schüler wissen dies intuitiv. Sie verachten einen Unterricht, der es ihnen leicht macht, und einen Lehrer, der ihnen nichts zumutet. Denn sie wissen, Schule gehört in den Bereich der Arbeit und nicht der Freizeit. Arbeit soll anstrengend und gerade so befriedigend sein. Dazu lesen wir nochmal Pippi Langstrumpf. Arbeit soll den Menschen nicht verachten durch die Verurteilung zum Nichtstun. Das ist bekanntlich die übelste Frustration bei Praktikumseinsätzen. Lernen ohne Anstrengung und Mühe gibt es nicht. Alles andere ist lediglich eine Fiktion der Medienindustrie. Unterricht ist anstrengend. Vorträge halten auch und zuhören auch. Andererseits bedeutet das nicht, dass Arbeit unangenehm ist oder unwillig geschehen muss. Der Mensch ist ein Wesen in der Zeit. Und deswegen können Menschen über den Moment der Anspannung hinausdenken und ihr Empfinden von daher selbst regulieren. Der Mensch ab dem Grundschulalter kennt den Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung und das Befriedigende, diesem zu folgen. Unangenehm ist darum nicht die Anstrengung, sondern die Unsicherheit über das, was jetzt gerade dran ist. Leerlauf bei der Arbeit ist genauso störend wie dienstliche Anrufe oder E-Mails beim Fernsehabend. Unterricht ist so etwas wie das mentale und soziale Fitnessstudio. Gemeinsame Anstrengung auf Zeit mit der Aussicht auf Pause und Entspannung. Jeder, der selbst einmal Schüler war, weiß, wovon ich spreche. Unterricht als dauerhafte Motiviertheit oder gar Spaß ist ein ungesunder Mythos, der alle Beteiligten krank macht. Unterricht ist die anstrengende Begegnung mit Neuem und Fremdem, ermöglicht durch die Einsicht in deren absehbare Begrenztheit. Arbeit bedeutet immer, dass die eigenen momentanen Empfindungen hintangestellt werden, zugunsten der zu erledigenden Aufgabe und zugunsten der Befriedigung, die in der eigenen Selbstüberwindung liegt. Das habe ich geschafft, auf den Gipfel bin ich doch raufgekommen, hätte ich nicht gedacht. Wir wissen von Jugendlichen, vor allen Dingen von männlichen Jugendlichen aus dem Übergangssystem, dem Vorbereitungsjahr, wie es in Nordrhein-Westfalen hat, dass es vielen dieser Jugendlichen an nichts so sehr mangelt wie an diesem Grundgefühl, dem Pulsschlag des Lebens zwischen Anspannung und Entspannung. Arbeits- und Lehrverhältnisse scheitern am häufigsten an dieser Strukturierungskompetenz für elementare Lebensvollzüge. Unterricht kann hier etwas erreichen oder mindestens dieses Paradigma erfahrbar machen. Lehren heißt darum, die Gegenstände elementarisiert, aber nicht ermäßigt zur Sprache zu bringen. Das bestätigt, das haben Sie alle gelesen, die Meta-Studie zur Unterrichtsforschung des Neuseeländers John Hattie aus dem letzten Jahr, der 800 Überblicksstudien ausgewertet hat, die sich insgesamt auf über 52.000 Unterrichtsinterventionsstudien bezogen. Die Frage, welche Art von pädagogischen Interventionen und Innovationen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern Lernfortschritte? Das Ergebnis, besonders erfolgreich, arbeitet nicht der nur moderierende Lehrer, sondern derjenige, der die fremden Gegenstände begeistert und gezielt nahebringt und die Lernenden in eine Auseinandersetzung mit ihnen verwickelt. Ein Zitat: Lehrpersonen müssen direktiv, einflussreich, fürsorglich und aktiv in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens engagiert sein. Zitat Ende. Auf dem Hintergrund eigener Unterrichtsforschung zum Religionsunterricht merkt der Essener katholische Religionspädagoge Rudolf Englert kritisch an zu dem bei uns vorherrschenden Unterrichtsstil im Religionsunterricht, dass dort das leidenschaftliche Präsentieren der Inhalte weniger vorkomme. Ich zitiere Rudolf Englert, Katechetische Blätter letztes Jahr. Zitat: In den von uns aufgezeichneten Unterrichtsreihen haben wir Religionslehrerinnen und Lehrer erlebt, die in hohem Maße dem gegenwärtigen Ideal vom Lehrer als einem sich im Unterricht stark zurücknehmenden Moderator entsprechen. Zitat Ende. Also meine These: Wer unterrichtet, ist Agent des Fremden und Begleiter bei lohnenden, aber anstrengenden Begegnungen. Dazu gehört das bekannte pädagogische Paradox, die Lernenden als das anzusehen, was sie gerade noch nicht sind, als fähig, das Fremde zu assimilieren. Das ist ja bekannt, im Hinblick auf Mündigkeit und Einsicht gilt es den Lernenden immer mehr zuzutrauen, als diese sich selbst zutrauen. Maßvolle Überschätzung ist die wohl produktivste didaktische Grundannahme. Du kannst das bewältigen, was von dir gefordert ist. Insofern ist Unterricht zugleich die Widerspiegelung der Arbeitswelt und ihre Transformation unter andere Bedingungen. Die Anforderungen sind nicht ermäßigt, aber sie sind von geringerer Tragweite. Die Lehrerin wird nicht unangenehm werden wie ein verärgerter Kunde, wenn man sich verrechnet hat. Die Lehrerin wird freundlich, aber umso härter Auskunft geben über die Defizite der Lernenden und sie wird diese fordern, die eigenen Kompetenzen zu erweitern im geschützten Raum unter härteren inhaltlichen Anforderungen. 2.2. Ganz anders ist dagegen das seelsorgerliche Handeln. Es fordert oder fördert nicht, sondern es kümmert sich um die individuellen Hindernisse, die dem Fordern und Fördern momentan entgegenstehen. Seelsorge ist von daher die Ausnahmesituation und keine Grundhaltung. Seelsorge sieht die Schülerin nicht primär als kompetenzenerwerbende Person an, sondern als jemand, die aufgrund von Lebenskrisen oder unglücklichen Umständen momentan daran gehindert ist, Kompetenzen erwerben zu können. Die Aufgabe von Beratung und Seelsorge in der Schule ist ganz einfach. Sie besteht darin, zu dieser zeitweise gestörten Möglichkeit erneut zu befähigen. Seelsorge im Unterrichtsalltag, in der Lernfabrik. Seelsorge, eine Form von Regression auf Zeit. Eine Art Urlaub von der Arbeit an den fremden Gegenständen. Es geht um die Rekreation für den Kompetenzerwerb durch Unterbrechung des Kompetenzerwerbs. In der Beratung wird der Schüler nicht im Hinblick auf das gesehen, was er lernen soll, sondern im Hinblick auf das, was er ist und wie er als der, der er ist, leben kann. Die Seelsorge betrachtet den Menschen auf Zeit. Nicht als Lernenden, sondern als Menschen, christlich gesprochen, als Menschen vor Gott. Allerdings hat die Seelsorge in der Schule nun wiederum den Menschen nicht als solchen im Blick, sondern primär als Schüler. Die Schulseelsorge sollte sich darum nicht überheben und Menschen therapieren wollen. Sie hat lediglich so zu unterstützen und zu stabilisieren, dass diese im System Schule gut leben und lernen können. Und damit ist die Seelsorge in der Schule aus systemischen Gründen letztlich auch wieder auf das Lernen hin orientiert. Gerade indem sie dieses bewusst einige Zeit in den Hintergrund rückt. Man könnte zusammenfassend sagen, Schulseelsorge ist Unterbrechung des Lernens um des Lernens willen, Regression auf Zeit, um der Progression, um des Gesamtziels der persönlichen Weiterentwicklung will. Formuliert man so, dann wird deutlich, dass es sich bei Seelsorge und Unterricht tatsächlich nur um einen relativen Gegensatz handelt. Beide haben ja den Fortschritt in der Entwicklung des Menschen, in der Entwicklung zur Mündigkeit im Blick. Beiden. Jetzt bringe ich erstmal den klassischen Begriff, der im Grunde das meint. Beiden kann man in klassischer Terminologie sagen, geht es um die Bildung. Um den Zuwachs an Autonomie durch Überwindung von sachlichen und persönlichen Hindernissen. In der Terminologie von Friedrich Schleiermachers praktischer Theologie sind beide Handlungsformen, Unterricht und Seelsorge, unter das wirksame Handeln zu rechnen, bei dem auf das Bewusstsein von Menschen so Einfluss genommen wird, dass sich dieses weiterentwickeln kann zu mehr Eigenständigkeit. Da finden Sie auch dieses Paradox wieder. Man wirkt auf dieses Bewusstsein dazu, damit niemand mehr auf das Bewusstsein wirken muss. Das ist das pädagogische Paradox oder das seelsorgerliche Paradox von der anderen Seite her, formuliert von der Seite des aktiv handelnden Lehrers oder Seelsorgers. Schleiermacher unterscheidet das wirksame und das darstellende Handeln. Das darstellende Handeln, das in der Kunst und im Fest, auch im Gottesdienst zu finden ist. Die Darstellung ist der reine Ausdruck des Bewusstseins ohne den Wunsch nach Veränderung. Das darstellende Handeln, so könnte man sagen, ist nicht nützlich, sondern übernützlich. Das ist dann die Rolle des Schulgottesdienstes, darüber spreche ich heute nicht. Das darstellende Handeln hat seinen Nutzen gerade darin, dass es nicht dem Zweckmittelkalkül folgt. Beim wirksamen Handeln, Seelsorge und Unterricht dagegen, strebt der Mensch nicht nach Darstellung, sondern nach Veränderung seines Bewusstseins. Danach folgen Seelsorge und Unterricht zwar verschiedenen Wegen, aber doch demselben Ziel, der Förderung von mehr Autonomie und Eigenverantwortlichkeit. Und auch die Benotung von Leistungen hat allein diesem Ziel zu dienen. Sie dient nicht dem, Menschen groß oder klein zu machen, sondern sie dient dazu, den Lernenden, dass sie ihre eigenen Bemühungen realistisch einschätzen. Dass sie so einen Zugewinn an Autonomie in ihrem Selbstverhältnis, in der Einschätzung von Selbst- und Fremdwahrnehmung bekommen. Noch einmal, Rückmeldungen im Berufsalltag sind unmittelbarer, härter. Sie sind nicht reflexiv vermittelt, reflektieren überhaupt nicht auf die Person, sondern auf die Leistung. Kunden benoten ohne Rücksicht auf die Person und ihre Möglichkeiten. Schließlich zahlen sie ja dafür. Schulische Benotungen dagegen reflektieren auf die persönlichen Fortschritte. Sie bereiten im guten Fall durch Transparenz und Förderwillen auf die rein wirtschaftlich motivierten Bewertungen im Geschäftsleben vor. So könnte man überspitzt geradezu sagen, Benotungen sind eine Form von Seelsorge. Sie sollen dabei helfen, noch besser zu lernen und selbst für den eigenen Lernfortschritt Verantwortung zu übernehmen, unabhängig von den didaktischen Impulsen der Lehrenden. Denken wir an die Seelsorge in der Spur der humanistischen Psychologie von Carl Rogers, orientiert in den Selbstheilungskräften am eigenen inneren Potenzial, dann passt das mit dem Ziel von Unterricht einschließlich der Benotung sehr gut zusammen. Schulseelsorge und Unterricht dienen der Förderung des Einzelnen im Hinblick auf die von ihm zu erfüllenden Aufgaben. Es geht jeweils in beiden Handlungsformen darum, Zutrauen zu den eigenen Kräften zu gewinnen und die eigenen Möglichkeiten zu nutzen. Der Zusammenhang von Seelsorge und Unterricht wird nun besonders deutlich, wenn man sich die gegenwärtigen soziokulturellen Gegebenheiten vor Augen führt. Der implizite kulturelle Imperativ, mache aus dir, was du kannst, scheint auf den ersten Blick der pädagogischen Logik wachsender Autonomie zu folgen. Doch genauer besehen handelt es sich bei der Aufforderung zur Verbesserung, zur Optimierung und Selbstoptimierung des Menschen gerade um dessen Gefährdung, um die Gefährdung der Autonomie, die Gefährdung des Menschen als eines geistigen Wesens. Positiv gewendet kann man nur sagen, es ist die Aufgabe des Religionsunterrichts, derlei gefährliche Tendenzen zu erkennen, zu benennen und zu kritisieren. Das ist jetzt mein dritter etwas aktueller Punkt, Unterricht und Seelsorge an der Berufsschule angesichts des optimierten Menschen. Unterricht und Seelsorge angesichts des optimierten Menschen. Die Finanzkrise im Jahre 2008 und ihre Spätfolgen haben deutlich gemacht, dass die Ökonomisierung nicht nur das Wirtschaftssystem bestimmt, sondern zunehmend unser Denken und Fühlen. Die Gefahr besteht darin, dass die Conditio Humana nach dem Modell der ökonomischen Vernunft gedacht wird. Diese Art des Denkens beruht auf zwei relativ einfachen Grundannahmen. Erstens, das Bessere setzt sich am Markt durch. Und zweitens, Verbesserungen für den Markt sind durch gezielte Interventionen zu erreichen. Was für Waren und Geldströme meines Erachtens richtig ist, wird auf Informationen, Einsichten und Kompetenzen übertragen. Die Tendenz zur Selbstoptimierung wird durch Medien, Apps und Optimierungsprogramme unterstützt und gewinnt eine bedrohliche Eigendynamik. Möglich ist die Überwachung nicht nur des eigenen Pulses und Blutdrucks, sondern auch des Eiweißspiegels und der eigenen Schlaftiefe. Der eigene Körper wird eine Summe von physiologischen Kompetenzen. Besonders fatal wirkt sich die physiologische Gläubigkeit an die Hirnforschung aus. Wenn man Korrelationen zwischen Hirnarealen wie dem präfrontalen Kortex und der denkerischen Aktivität ausmachen kann, verleitet das zu dem Fehlschluss, man habe damit das Denken entschlüsselt. Das gleicht demselben Irrsinn, als habe man mit dem erhöhten Blutdruck bei einem Kuss das Wesen der Liebe entschlüsselt. Das Schlimme dabei ist der Fehlschluss nach dem Muster, geistige Erscheinungen haben auch physiologische Begleiterscheinungen, also kann man durch die Beeinflussung der Begleiterscheinung das geistige Leben selbst programmieren. Hier werden hinreichende und notwendige Bedingungen verwechselt. Es ist notwendig zu atmen, um einen Vortrag zu halten, aber wenn man atmet, hält man noch keinen Vortrag. Vor kurzem hörte ich aus einem schulischen Kollegium, wie einer Schülerin von der Klassenlehrerin ernsthaft nahegelegt wurde, sie möge doch ihre abstehenden Ohren operieren lassen, um nicht weiter verachtet zu werden. Die meinte das gut, pädagogisch, im Sinne, dass die Schülerin sich gut fühlt. Pädagogische Arbeit substituierbar durch medizinisches Handeln? Am bekanntesten, uns allen geläufig, das unbedenkliche Verschreiben von Medikamenten. Was man vor kurzem noch treffend Gehirndoping nannte und mit dem Kokainschnupfen von Exzentrikern verglich, ist zum Normalfall geworden und trägt inzwischen den Namen Neuroenhancement, was man als nervliche Anreicherung übersetzen könnte. Die renommierte amerikanische Zeitschrift Nature befragte 2008 ihre vorwiegend akademischen Leser mit folgendem Ergebnis: Jeder fünfte Wissenschaftler hat schon einmal sein Hirn medikamentös stimuliert. Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse befragte 3000 Arbeitnehmer und es kam heraus, 5% haben bereits Medikamente benutzt, um eine, Zitat, bessere berufliche Performance zu erreichen. Es ist ja richtig. Hirndoping schafft mehr Konzentration, mehr Leistung bei weniger Schlaf. Und wer schläft schon immer gut? Betrifft das nicht nur den Arbeitnehmer, sondern auch seine Kunden? Jeder von uns wünscht sich bei einer Operation einen konzentrierten und ausgeruhten Chirurgen, aber doch wohl keinen, der gedopt höhere Risiken mit dem Messer eingeht. Welche Risiken aber geht man ein, wenn man gegen ADHS Ritalin benutzt? Die Medikamentengläubigkeit jedenfalls nimmt immer mehr zu. 1993 wurden in Deutschland 34 Kilo Methylphenidat, also Ritalin, verschrieben, benannt nach der Ehefrau Rita des Erfinders, eines Schweizer Forschers übrigens. Darum Ritalin. Ja, die haben halt damals Selbstversuche gemacht und dann hat er mit seiner Frau das auch gemacht und die Frau sagte, Mensch, was hast du denn da erfunden? Das ist ja eine super Nummer. Immer wenn ich das genommen habe, kann ich so super Tennis spielen. Dann hat er gesagt, dann nenne ich das Ritalin, wenn du damit so gut Tennis spielen kannst. So kam das. Jedenfalls 1993 wurden in Deutschland 34 Kilo davon verschrieben, 2011 1791 Kilo. Also 50 Mal so viel in 18 Jahren. Diese und viele andere Tatsachen, die ich Ihnen hier aufgetischt habe, hat Jürgen Wiebeke in seinem letzten Jahr erschienenen Buch »Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?« aufgeschrieben. Eine Intervention gegen die Perfektionierung des Menschen. Es geht in diesem Buch nicht nur um Unterricht, sondern Wiebeke, Jürgen Wiebeke. Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Ich kann es auch mal rumgeben. Es geht nicht nur um Unterricht, sondern um, so meine These, um etwas viel Tieferes, um das Selbst- und Weltverhältnis des Menschen. Wie viel Optimierung tut gut? Für diese Frage scheinen die Kriterien zu verschwimmen. Wo ist die Grenze im Verhältnis zu sich selbst, so gut Fitness und gesunde Ernährung auch sind? Besonders schockierend fand ich in dem Buch die Meinung der beiden Oxforder Bioethiker Julian Savulescu und Guy Cain. Eltern sollten sich doch bei der PID für die Selektion desjenigen Fötus entscheiden, das das Begabteste ist. Sie sprechen vom Prinzip der prokreativen Benefizienz. Der wohlwollenden Auswahl um des Glückes des geschaffenen Kindes. Wunderbare Situation, eignet sich sofort als Unterrichtssequenz. Da kommen alle Schüler, glaube ich, ins Diskutieren. Wohlgemerkt, diese beiden Ethiker halten es nicht für vertretbar, sondern für ethisch geboten, so zu handeln. Eine solche Selektion gilt als Ausweis von Fürsorge und damit als Zeichen von Moralität. Man kann auch das moralische Verhalten, mindestens aber die im Berufsalltag geforderte Empathie, medikamentös aufbessern. Wie wäre es mit einer Pille, die moralisch macht? Der genannte Ethiker Savulescu ist ernsthaft der Meinung, es ist keine Karikatur, der Mensch sei evolutionsbedingt nicht in der Lage, mit den psychischen und moralischen Anforderungen der Gegenwart fertig zu werden. Er ist für diese Gesellschaft nicht gemacht. Und darum braucht er so etwas wie neurologische Prothesen. Könnten wir dann vielleicht gar authentischer leben, weil dann unser Verhalten eher mit dem eigenen moralischen Selbstbild übereinstimmte? Das ist ja oft unser Problem. Wir wollen so sein, dann sind wir doch wieder so mit den Schülern gewesen, wie wir eigentlich nicht sein wollten. Wäre doch besser, wenn wir so wären, wie wir sein wollen. Wenn man dem aufhelfen könnte durch Training und ein bisschen Unterstützung, warum nicht? Auch diese Frage wäre es wert, mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht diskutiert zu werden. Was würde etwa aus unserer Sympathie für freundliche Menschen im Beruf und im Privatleben, gar in der Liebe, wenn man auf einmal das Medikament in der Hosentasche sieht? Was ist der Mensch? Was können und was dürfen wir optimieren und was nicht und warum nicht? Damit bin ich bei meinem vierten und letzten Teil und komme auf die Frage am Anfang zurück, wer bin ich und wenn ja, wie viele? In Frage steht in der Schule und in unserer Gesellschaft die eigene Autonomie, wie wir sie seit der europäischen Aufklärung im Blick haben. Wahre Autonomie besteht bekanntlich nicht in der grenzenlosen, sondern in der gebundenen Freiheit. Autonom ist der Mensch, wenn er sich an andere bindet. Autonom ist der Mensch, wenn er sich zugleich als abhängig weiß und diese Bindung, diese Abhängigkeit bewusst übernimmt. Theologisch reden wir, wenn wir dies zu beschreiben suchen, vom Gottesverhältnis, in dem die eigene Freiheit als Abhängigkeit gegründet ist. Frei ist der Mensch erst, wenn er seine Abhängigkeit in Freiheit übernimmt und gestaltet und so autonom wird. Sobald er sich und andere aber zum operationalisierbaren Objekt macht, gewinnt er zwar Verbesserungsoptionen, verliert aber sich selbst als freies Wesen, das gerade in seiner Geworfenheit besteht. Dass mein Gegenüber mehr und etwas anderes ist als die Summe von Eigenschaften, macht ja das Leben aus. Ich weiß ja nie, wie der andere reagiert. Das ist anstrengend, aber auch schön. Je mehr ich mich selbst und andere verbessere, desto mehr machen wir uns gegenseitig zu trivialen Maschinen, die programmierbar sind. Was folgt nun also pädagogisch für Seelsorge und Unterricht aus der Tendenz zum optimierten Menschen? Ich schließe mit einigen Beschreibungen von Pfarrerinnen und Pfarrern, von Diakoninnen und Diakonen an der Schule. Wer Religion lehrt, ist erstens Repräsentant von Religion im Bildungswesen. Religion gehört zur Bildung. Religion ohne Bildung ist gefährlich. Bildung ohne Religion ist unvollständig. Wer Religion unterrichtet, weist darauf hin, dass Bildung etwas anderes ist als Optimierung, nämlich die aktive Übernahme und Gestaltung dessen, dass der Mensch sich nicht selbst verdankt, sondern dass er seine Freiheit gerade gewinnt aus der aktiven Gestaltung seines passiven Selbstverhältnisses. Aktive Gestaltung des passiven Selbstverhältnisses, das ist Bildung. Dieses Wort haben wir nur im Deutschen und im Russischen, Obrazovanie, das ist ein Lehnwort aus dem Deutschen. Und das Wort Bildung ist bekanntlich kein aktives oder passives, sondern ein mediales, ein selbstreflexives Verhältnis in aktivischer Passivität. Zweitens, wer Religion lehrt, ist damit Garant eines bildungsphilosophischen Diskurses im Lehrerkollegium. Das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe, die Sie haben. Garant eines bildungsphilosophischen, dass man, ich kann es auch einfach sagen, dass man darüber, Bildung, was ist das eigentlich? Die Frage sollte man stellen im Hinblick auf den Menschen und nicht nur auf Inhalte. Garant eines bildungsphilosophischen Diskurses im Lehrerkollegium. Wer Religion lehrt, steht für die Grundfragen des Menschseins angesichts von Kompetenz- und Qualifikationslogiken, die übrigens ja ihrerseits deutlich zu der Ideologie des optimierten Menschen tendieren. Damit wird das mit Bildung umso wichtiger. Drittens, wer Religion lehrt, ist Repräsentant der sozialen Verfasstheit des verdankten Menschseins, der Kirche. Alleine vergisst man das oft, darum gibt es Religionsgemeinschaften. Repräsentant der Kirche, die als soziale und pädagogische Ressource zur Verfügung steht, um das Sozialsein des sich nicht selbst verdankenden Menschen deutlich zu machen. Wer Religion lehrt, ist damit viertens Anwalt des Menschen als eines kontingenten Wesens, das seine Würde im Zufall hat, nicht in der Optimierung. Nicht umsonst spricht man davon, dass einem das Glück zufällt. Das Wesentliche im Leben ist Zufall. Religion ist diejenige Dimension des Lebens, die diesem Geheimnis auf der Spur ist und die der Gefährdung des Glücks durch ein auf Rezept verordnetes Glück widerspricht. Jetzt wird es ganz allgemein und das ist mir aber ganz wichtig. Wer Religion lehrt, ist fünftens Anwalt des Menschen als eines geistigen Wesens. Wir sind nicht die Summe unserer messbaren Parameter, sondern einander Geheimnis und haben ein unerschöpfbares gedankliches Potenzial. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, alles hast du unter seine Füße getan. Psalm 8. Das bedeutet aber sechstens keinen naiven Optimismus. Gerade der Mensch als geistiges Wesen ist fähig zum Fehler. Wer Religion lehrt, ist darum als Seelsorger sechstens Anwalt des schwachen und des fehlbaren Menschen. Der Mensch ist nicht ganz geglückt. Und das ist unter anderem auch sein Glück. Die klassische Seelsorgelehre beschrieb den Menschen genauso in der Seelsorge von Karl Emanuel Nitsch aus dem 19. Jahrhundert. Seelsorge beschäftigt sich mit dem Leidenden, dem Sündigen und dem irrenden Menschen. Der Mensch leidet, der Mensch sündigt, der Mensch irrt. Religion impliziert kein optimistisches oder pessimistisches, sondern ein unterscheidend realistisches Menschenbild. Damit letztens, wer Religion lehrt, ist auch Anwalt des Menschen als eines moralischen Wesens. Es gehört zur Menschenwürde, dass der Mensch bei seiner Schuld behaftet und für diese verantwortlich gemacht werden kann. Entschuldigen und erklären sind zwar religiöse, aber keine pädagogischen Kategorien. Der Mensch als freies moralisches Wesen muss es lernen, zu seinen Fehlern zu stehen und Strategien zu entwickeln, diese künftig zu vermeiden. Wer Religion lehrt, steht für diese Unterscheidung, die Unterscheidung zwischen Vergebung und Selbstverantwortung. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich belasse es bei dieser guten biblischen Zahl von 7 Repräsentanzen und Anwaltschaften. Als letztes füge ich hinzu, das alles wird begünstigt von etwas Selbstdistanz, die man auch Humor nennt. Es ist noch keiner so gewesen, wie er sein sollte. Es bleibt noch etwas Luft nach oben und damit auch Luft zum Atmen. Dankeschön.